leuchtet der Morgenstern. Mit einem Orgelvorspiel zu diesem Lied hat uns unser heutiger Organist Johann Busbom auf diesen Gottesdienst eingestimmt. Passend zu dem Thema dieses Sonntags. Heute ist der letzte Sonntag nach Epiphanias. Am 6. Januar haben wir das Epiphaniasfest gefeiert, das Fest der Erscheinung Jesu Christi, dass er als der helle Morgenstern in die dunkle Welt gekommen ist. Jesus, was bedeutet das, an ihn zu glauben? Was bedeutet es, ihm zu vertrauen? Um ihn, den hellen Morgenstern, um ihn, in dem die Herrlichkeit Gottes offenbar wurde, geht es heute in diesem Gottesdienst. Das ist das Thema des letzten Sonntags nach Epiphanias. Dieser Sonntag ist im Kirchenjahr ein besonderer Sonntag. Das wird auch daran deutlich, dass die Altar- und Kanzelvorhänge die Farbe Weiß tragen. Die weiße Farbe ist eigentlich nur in der Weihnachts- und in der Osterzeit am Altar und an der Kanzel, in den Festzeiten, an den Christustagen, aber auch am letzten Sonntag nach Epiphanias, ein herausgehobener Sonntag, an dem es darum geht, wer Jesus für uns ist. Übrigens gibt es noch zwei andere Tage, an denen auch die Farbe Weiß ist. Das ist Christi Himmelfahrt und der Trinitatissonntag, der Sonntag nach Pfingsten. Auch da ist die Farbe Weiß. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Wochenspruch für diese Woche deutet auch auf die Herrlichkeit Gottes hin, die durch Jesus Christus erschienen ist. Über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60, Vers 2. Und nun singen wir miteinander aus dem Gesangbuch, das Lied Nummer 161, Liebster Jesu, wir sind hier. Und in diesem Lied, im dritten Vers, wird auch vom Glanz der Herrlichkeit Gottes geredet, von dem Glanz, der durch Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. 161, Vers 1 bis 3. Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns den Psalm für diesen Sonntag miteinander lesen und beten, wie er unter der Nummer 83 abgedruckt ist in den blauen Heften, die verteilt sind. Nummer 83, Verse aus Psalm 97. Lass es uns so halten, dass alle, die auf der Kanzelseite sitzen, die vorne beginnenden Zeilen lesen, und alle, die auf der Taufsteinseite sitzen, die eingerückten Zeilen, und ich lese alle Zeilen mit, damit alle, die diesen Gottesdienst auch später über die Medien verfolgen, auch alles gut mitverstehen können. Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze. Feuer geht vor ihm her und verzehrt ringsum seine Feinde. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, das Erdreich sieht es und erschrickt. Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Schämen sollen sich alle, die den Bildern dienen und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter. Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind fröhlich, weil du, Herr, recht regierest. Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen. Du bist hoch erhöht über alle Götter. Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge. Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen. Aus der Hand der Frevler wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und Freude den aufrichtigen Herzen. Ihr Gerechten, freut euch des Herrn und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen.
Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Glanz, sodass wir an hellen und dunklen Tagen die Zuversicht ausstrahlen, von dir getragen zu sein, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Mit Jesus Christus kam ein helles Licht in die Dunkelheit unserer Welt hinein, das auch die Dunkelheiten unseres Lebens hell machen kann. Davon handelt die Epistel für den heutigen Sonntag aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir wollen jetzt gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir singen jetzt das nächste Lied miteinander, Nummer 74 aus dem Gesangbuch.
Thank you.
sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lass uns einen Augenblick lang still werden und in der Stille Gott darum bitten, dass er durch sein Wort zu uns reden kann. Wir werden still. Hab Dank, Herr, dafür, dass wir am Abend dieses Tages, dieses Sonntags, hier in der Kirche zusammen sein können. Und wenn wir dein Wort bedenken, lass es uns hören als deine Worte an uns. Öffne unsere Ohren und Herzen für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wie ich vorhin schon in der Begrüßung sagte, hat der letzte Sonntag nach Epiphanias eine besondere Bedeutung. Die weißen Antepentien, also die Vorhänge am Altar und an der Kanzel, weisen darauf hin. Und der Stern, der hier noch leuchtet, der deutet auch auf die Epiphaniaszeit hin, die noch die Nachweihnachtszeit ist. Zu Weihnachten, da wurde in den Gottesdiensten die Frage gestellt und beantwortet, wer ist Jesus? Und eine Antwort, die Antwort von Weihnachten war, Jesus ist der Sohn Gottes, der in die Armut dieser Welt hineingekommen ist. Er wurde in Bethlehem in einem Stall geboren, unter ärmlichen Verhältnissen, in einer Notunterkunft. Er war noch klein, als seine Eltern mit ihm nach Ägypten fliehen mussten. Und wenn wir weiter im Kirchenjahr nach vorne blicken, dann gehen wir auf das nächste größere Fest zu, das ist Ostern. Die Auferstehung Jesu. Aber davor ist noch die Passionszeit, die am Aschermittwoch beginnt. Die Wochen, in denen wir in den Gottesdiensten besonders daran denken, dass Jesus den Weg des Leidens gegangen ist, der ihn schließlich ans Kreuz brachte und zu einem ganz schrecklichen Tod führte. Dazwischen, heute nämlich, geht es nicht um die Armut Jesu und auch nicht um die Niedrigkeit Jesu, sondern um die Herrlichkeit Jesu. Lasst uns den Predigttext dazu hören, die Geschichte von der Verklärung Jesu, Matthäus 17, die Verse 1 bis 9. Dort heißt es, Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein, willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, was für ein Unterschied, was für ein Gegensatz zu Weihnachten und zur Passion Jesu, wenn wir bedenken, was in dieser Geschichte berichtet wird. Keine Spur von Armut, nichts vom Leiden. Hier sehen wir Jesus nicht als den Verachteten, als den Gedemütigten. Hier wird von seiner Verklärung, von seinem Erscheinen in Herrlichkeit berichtet. Jesus erscheint in ganz hellem Licht. Er wird verklärt. Vom Griechischen her müssen wir direkt übersetzen, er wird verwandelt. Er wird ein ganz anderer, ganz anders als die Jünger ihn sonst kannten. Wer ist Jesus eigentlich? Es ist nicht einfach, diese Frage mit einem Satz zu beantworten. Was würdest du sagen, wenn du gefragt würdest, wer ist Jesus? Gar nicht so einfach zu sagen. Vielleicht würde manch einer sagen, ja, Jesus ist Gottes Sohn. Aber was heißt das denn? Jesus ist Gottes Sohn. Die Jünger, sie wussten, Jesus, er ist etwas ganz Besonderes. Er ist unser Meister, unser Lehrer. Ja, er ist noch viel mehr. Er ist der Messias, der Friedenskönig Gottes, der von den Propheten angekündigt worden ist. Jetzt ist er da. Gottes Friedensreich bricht an. Und die Jünger waren davon überzeugt, das erleben wir tagtäglich. Denn Jesus von Nazareth tut das, was vom Messias gesagt wird. Nämlich er zeigt sich als der Herr über die Mächte dieser Welt. Er zeigt sich als der Herr über die Krankheit und macht Kranke gesund. Er zeigt sich als der Herr über die Macht des Todes und er weckt Tote auf. Er zeigt sich als der, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, Menschen zu befreien. Aber wie passt das zu diesem Jesus, zu seiner Ankündigung, der Menschensohn, und er meint sich damit selbst, muss viel leiden. Er wird getötet werden. Allerdings dann auch, er wird am dritten Tag auferstehen. Diese Ankündigung des Leidens steht im Kapitel vor unserem heutigen Predigtext von der Verklärung. Und im übernächsten Abschnitt folgt die zweite Leidensankündigung und dazwischen die Verklärung Jesu. Was soll das? Warum hat Matthäus, der übrigens als einziger von der Verklärung Jesu berichtet, als einziger von den vier Evangelien, warum hat er dieses überliefert? Ich denke, diese Geschichte soll uns vor Augen führen, was das Besondere an Jesus ist, wer er ist. Es ist wirklich nicht mit einem Satz zu beantworten. Aber auf jeden Fall ist er der, der in unsere Armut, unsere Verzweiflung, unsere Tränen, unsere Traurigkeit hineingekommen ist. Und er ist aber zugleich der Sohn Gottes, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Dieses wird den drei Jüngern Petrus, Johannes und Jakobus auf eindrückliche Weise gezeigt. Jesus nimmt sie mit auf einen hohen Berg. Welcher Berg das ist, wird nicht gesagt. Aber wenn man heute nach Israel reist und man fragt nach dem Berg der Verklärung, dann wird man auf den Berg Tabor verwiesen. Ich bin zweimal auf diesem Berg Tabor gewesen. Es ist ein Berg, der hochragt aus der Umgebung. Rundum ist das Gelände ziemlich flach. Aber auf einmal ist da dieser Berg, der, ich weiß nicht, 200-300 Meter sich hoch erhebt. Das mag wohl sein, dass dieser Berg, der da aus dem Flachland herausragt, dass dieser Berg der Berg der Verklärung war. Jesus, er nimmt die drei Männer mit, die ihm offenbar am nächsten stehen. Und sie erleben etwas ganz Außergewöhnliches. Jesus erscheint in einem hellen, strahlenden Licht. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht, so heißt es. Ganz hell erstrahlt Jesus, ganz unwirklich. Jesus erscheint wie in einer Welt, wie verwandelt eben. Ist das noch der Jesus, den die Jünger kennen? Und dann entdecken sie noch etwas. Da erscheinen zwei Menschengestalten. Und sie erkennen, der eine ist Mose, der andere ist Elia. Und diese beiden, die reden mit Jesus. Woran mögen die Jünger das erkannt haben, dass das Mose und Elia sind? Das wird uns nicht erzählt, aber die Jünger wissen es. Mose und Elia, zwei herausragende Gestalten in der Zeit von Jesus. Das wurde immer wieder überliefert. Mose, er ist der, der uns Gottes Gesetz gegeben hat. Im Alten Testament lesen wir davon, dass er auch auf einen hohen Berg ging, auf einen ganz hohen Berg, den Berg Sinai. Und dort hat er die Gebote Gottes empfangen. Mose ist der, der uns Gottes Gebote, Gottes Gesetz gegeben hat. Und dann ist da der andere, Elia, ein herausragender Prophet. Von ihm wird gesagt, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist, sondern Gott hat ihn weggenommen aus der Erde. Er ist auf einem Wagen hochgefahren in den Himmel. Mose und Elia, ganz besondere Gestalten. Und jetzt kommt Jesus dazu, der Messias. Ich stelle mir vor, wie die drei Männer, die Jünger, dieses Geschehen mit offenem Mund beobachten und ihnen wird deutlich, das ist ein ganz besonderer Augenblick. Petrus erfasst offenbar schnell die Situation, er ergreift die Initiative. Jesus, sagt er, hier ist es doch gut sein. Lasst uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Das soll so bleiben, das wollen wir erhalten, was wir gerade eben erleben. Und manchmal gibt es die Situation ja auch in unserem Leben, dass wir etwas erleben und denken, das muss so bleiben, dieses wollen wir erhalten. Sei es, dass man ein Fest feiert und denkt, hoffentlich bleibt das doch ein bisschen. Oder dass man eine Urlaubsreise macht und sagt, diese Zeit sollte gar nicht vergehen. Aber gerade auch, wenn es um den Glauben geht, um den Glauben an Jesus, dass wir einen besonderen Gottesdienst erleben, einen besonderen Festtag, eine Freizeit. Ich habe als Jugendlicher und als Erwachsener auch manche Freizeit mitgemacht, miterlebt oder auch geleitet. Besondere Tage der Gemeinschaft, besondere Erlebnisse, aber auch besondere Erlebnisse mit Jesus, ihn kennenzulernen, über Bibeltexte nachzudenken, was haben sie uns zu bedeuten, Lieder zu singen, in einer frohen christlichen Gemeinschaft zu sein oder an großen Tagungen oder Kongressen teilzunehmen. Ich habe an manchen Willoughby-Kongressen teilgenommen. Eine sind Kongresse, die ursprünglich von Amerika ausgehen, von der Willoughby-Gemeinde, aber in Deutschland auch veranstaltet werden alle paar Jahre, wo Tausende zusammenkommen aus verschiedenen Gemeinden und Kirchen. Aber sie treffen sich zusammen, weil sie sagen, wir möchten neue Impulse für unseren Glauben gewinnen. Wir beten ihn an Jesus, wir singen die Lieder. Und es ist toll, das zu erleben in einer großen Halle, wo Tausende zusammen sind und kräftig mitsingen. Und sie hören die Vorträge und überlegen, was hat das für mein Leben zu bedeuten? Und man möchte meinen, das sollte so weitergehen. Ganz anders, als was wir zu Hause erleben, wo wir nur ein paar Mannequins sind. Aber da sind auf einmal so viele. Das baut einen auf, das gibt Mut, das stärkt den Glauben. Ich glaube, wir alle brauchen das immer mal wieder. Besondere Erlebnisse, auch Erlebnisse, die unseren Glauben stärken. Gemeinschaftserlebnisse, Situationen, in denen wir erleben, Gott spricht in besonderer Weise zu uns. Aber jede Freizeit, jeder Kongress, jeder Gottesdienst, alles, was wir an Schönem erleben, dauert nur eine kurze Zeit und ist dann zu Ende. Und so ist es auch in dieser Geschichte. Allerdings, bevor es zu Ende geht, heißt es dann, während Petrus noch redete, überschattete sie eine lichte, eine helle Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Petrus und die beiden anderen Jünger bekommen etwas Wunderbares zu sehen. Sie sehen Jesus in einem ganz neuen Licht. Sie ahnen etwas von der Herrlichkeit Gottes. Und es wird ihnen deutlich, Jesus, der als Mensch in großer Armut geboren wurde, gehört ganz auf die Seite Gottes. Er ist wirklich der Sohn Gottes. Und Gott selbst bekennt sich zu Jesus, seinem Sohn. Der Satz ist ja eine fast wörtliche Wiederholung der Worte, die die Jünger bei Jesu Taufe hörten. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber jetzt kommt noch ein Satz dazu. Den sollt ihr hören. Den sollt ihr hören, auf den sollt ihr hören, was der euch zu sagen hat. Das heißt übrigens nicht, den sollt ihr sehen. sondern den sollt ihr hören. Die Jünger sind ganz erschrocken. Sie fallen auf ihr Angesicht, so heißt es. Aber Jesus richtet sie wieder auf. Da ist nichts mehr von der Helligkeit. Mose und Elia sind auch nicht mehr zu sehen. Sie sehen nur noch Jesus. Sie sehen Jesus allein. Aber das genügt. Jesus allein. Wer er ist und was er zu sagen hat. Jesus allein für unseren Glauben. Ist das vor allen Dingen wichtig. Und dann geht Jesus mit seinen Jüngern wieder den Berg hinunter. Hin zu den anderen Jüngern. Das Leben geht wieder seinen normalen Gang. Oder vielleicht doch nicht ganz so normal, denn dieses Erlebnis wird mit den Jüngern mitgegangen sein. Sie sind jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Und dort steht das bevor, worauf Jesus schon hingewiesen hat, sein Leiden und sein Sterben am Kreuz, aber auch seine Auferstehung. Die Jünger gehen den Weg weiter mit Jesus, aber mit ihnen geht die Anweisung, die Mahnung Gottes, den sollt ihr hören. Wir brauchen nicht auf besondere Erlebnisse zu warten. Wir mögen manchmal auch enttäuscht werden, wenn wir das ganz Besondere erwarten und es ist dann doch nicht eingetreten. Das Leben, gerade im Alltag, ist oft sehr nüchtern. Wir kommen meist sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Und wenn wir solche Höhenerlebnisse haben, wenn wir uns fühlen wie auf Wolke 7, dann kann es sein, dass der Aufschlag auf dem Boden der Tatsachen umso härter wird. Aber was auch kommt, wie es uns auch geht, diese Worte, die sollen mit uns gehen. Auch mit uns heute, den sollt ihr hören, auf Jesus hören, in unserem Alltag. Natürlich gerade auch am Sonntag, darum feiern wir Gottesdienst. Wir hören auf die Worte Gottes, auf Worte Jesu. Und im Alltag, wir nehmen uns Zeit zur Stille, um auf Gottes Wort zu hören. Vielleicht die Losung zu lesen aus dem Losungsbuch, weil für jeden Tag ein Bibelvers aus dem Alten und einer aus dem Neuen Testament angegeben ist. Oder den Abschnitt zu lesen, der in dem Bibelleseplan vorgesehen ist. Zeit für Gottes Wort. Ein Kalenderblatt vielleicht. Was hat Gott mir heute zu sagen? Ich möchte auf ihn hören. Ich wünsche uns allen, dass wir Hörende sind, dass wir darauf hören, was er uns zu sagen hat. Wir hören so viel. Wir hören vieles im Radio und im Fernsehen. Wir hören was von anderen Leuten. Wir hören alles Mögliche. Aber lasst uns auf Jesus hören. Die drei Jünger haben einen Höhepunkt im Leben Jesu miterlebt. Sie waren ganz nah dran, als Jesus vor ihren Augen verklärt wurde. Ein Erlebnis, das sicher mit ihnen mitgegangen ist. Noch einmal wird später berichtet, dass Jesus wieder die drei bittet, mit ihm zu kommen. Dieses Mal sind sie in Jerusalem und sie kommen in einen Garten, den Garten Gethsemane. Jesus sagt zu seinen Jüngern, bleibt hier und wartet, aber die drei nimmt er mit. Er möchte beten. Er weiß, dass ihm das Leiden bevorsteht, eine ganz schwere Zeit. Aber die Jünger, sie nehmen das gar nicht wahr. Sie werden müde und sie schlafen. Während Jesus mit seinem Vater, während Jesus mit Gott im Gebet ringt, Vater, nimm doch diesen Kelch des Leidens weg von mir. Da schlafen die Jünger ein. Sie mögen später, nach der Auferstehung Jesu, wieder daran gedacht haben, vielleicht an diese beiden Szenen, auf dem Berg der Verklärung, aber dann auch im Garten Gethsemane. Jesus hatte ihnen ja gesagt, als sie von dem Berg der Verklärung heruntergingen, sie sollten niemandem etwas sagen, erst nach der Auferstehung. Und dann werden sie es getan haben. Ja, da haben sie es getan, so wird uns berichtet, Jesus ist auferstanden, er ist wirklich der Sohn Gottes, der Gottes Herrlichkeit uns nahegebracht hat. Er ist der, der uns die Tür zum ewigen Leben aufgestoßen hat. Er ist der Lebendige, der Auferstehung, der Herr über die Mächte der Welt. Was an Ostern geschehen ist, so können Sie sagen, davon haben wir schon eine Vorahnung bekommen, damals bei der Verklärung. Jesus, er war da ganz anders als sonst. Aber auch dann als der Auferstandene ist Jesus anders als vorher. Jesus, der von der Welt Gottes gekommen ist und zu dieser Welt Gottes, der unsichtbaren Welt, zurückkehrt. Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, der Lebendige, der jetzt durch seinen Geist auch bei uns ist. Wir sehen ihn nicht, aber lasst uns auf ihn hören. Wer ist Jesus? Diese Frage ist wirklich nicht mit einem Satz zu beantworten. Aber lasst uns auf ihn hören. Wir werden jetzt nicht alles begreifen und erfassen können, wer Jesus ist. Aber es genügt, das zu wissen und darauf zu vertrauen. Er redet. Er will mit uns reden, auch heute. Er will reden durch sein Wort. Er hat uns seinen Geist gegeben, sodass sein Wort für uns lebendig werden kann. Es lohnt sich, dass wir auf ihn hören. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und nun singen wir miteinander das Lied Nummer 394 aus dem Gesangbuch Nun aufwärts froh den Blick gewandt. Wir singen alle fünf kurzen Strophen. 394.
Es gibt noch einige Mitteilungen an die Gemeinde. Vielen Dank an Pastor in Ruhestand Bernhard Behrens für die Vorbereitung und Gestaltung dieses Gottesdienstes und an Johann und Annemarie Busbaum für die musikalische Begleitung. Die Kollekte vom Gottesdienst am 22.01.2023 betrug 42 Euro. Es wurde eine Spende in Höhe von 20 Euro für die Gemeindearbeit in unserer Kirchengemeinde im Pfarrerbüro abgegeben. Vielen Dank an alle Geberinnen und Geber. Die heutige Kollekte, die am Ausgang eingesammelt wird, ist für die Bibelgesellschaften in der Landeskirche. In einer Erklärung heißt es dazu: Was wäre die Kirche ohne die Bibel? Unvorstellbar. Auch in der Kunst, der Musik und der Literatur ist sie allgegenwärtig. Aber kennen und verstehen wir die Bibel noch? Die 5 Bibelgesellschaften in unserer Landeskirche bringen uns die Bibel nahe. Dafür sammeln wir heute. Vielen Dank für Ihre Gaben. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2020 und 2021 liegen ab dem 6. Februar für eine Woche zur Einsicht im Pfarrerbüro. Unser Pfarrbüro ist in der Woche dienstags und donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Unsere diesjährige Bibelwoche Kirche träumen, die Apostelgeschichte, findet in der Woche vom 13. Februar bis zum 19. Februar statt. Anders wie im Gemeindebrief veröffentlicht, findet die Gottesdienste um 19.30 Uhr statt und nicht um 19 Uhr. Wir bitten, diese Änderungen zu beachten. Eine Aufstellung der Gottesdienste finden Sie in unserem aktuellen Gemeindebrief oder auf unserer Internetseite www.kirchehesel.de. Wir laden herzlich zu unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit Pastorin Hedwig Friebe ein. Wir freuen uns, viele von Ihnen begrüßen zu dürfen.
Jetzt singen wir das nächste Lied miteinander, 410, Christus, das Licht der Welt. 410, alle Verse. Für das Fürbittengebet möchte ich gerne ein Gebet aufnehmen, das ich fand zu diesem Sonntag. Und darin wird vorgeschlagen, und so möchte ich es gerne auch halten jetzt, dass wir dreimal, wenn ich sage, wir rufen zu dir, dass wir gemeinsam dann sagen, sende dein Licht. Dreimal, wir rufen zu dir, sende dein Licht. Und das Fürbittengebet schließen wir dann mit dem gemeinsamen Vater Unser ab. Und so, Vater unser, bitte ich Sie und euch dann, sie zu erheben. Lasst uns beten. Glanzvoller Gott, manchmal wünschen wir uns Zeichen von dir, klare Demonstrationen deiner Macht und Einflussnahme. Gewähre uns hin und wieder solche Momente, dass wir davon zehren können. Aber auch wenn sie ausbleiben, hilf uns, dass wir an dir unverzagt festhalten, mit dir rechnen und dich auch in den Alltäglichkeiten unseres Lebens entdecken. Wir rufen zu dir, sende dein Licht. Glanzvoller Gott, wir bitten besonders für die Menschen am Rande des Lebens, die Erfolglosen und Unbeachteten, Menschen, die aus der Bahn geraten sind und deren Tun wir nicht verstehen, Menschen, deren Schicksal uns das Herz schwer macht und die Gedanken lähmt, Menschen, die abgeschrieben wurden und zu denen uns gar nichts mehr einfällt, Menschen, mit denen das Zusammenleben schwierig ist und über unsere Kräfte geht. Gib ab von deinem Glanz, dass ihnen Verständnis, Freundlichkeit und Geduld begegnen, dass unsere Herzen sich diesen Menschen wieder öffnen. Wir rufen zu dir, sende dein Licht. Glanzvoller Gott, wir beten für uns selber und bringen vor dich unsere eigene Müdigkeit und Leere, ebenso wie unseren Fleiß und Einsatz, unseren Wunsch und Willen, das Leben zu gestalten. Rüttle uns auf, wo es nötig ist. Schenke uns Ruhe, wo wir sie brauchen. Führe und leite uns. Du weißt besser als wir, was wir benötigen. Wir rufen zu dir, sende dein Licht. Herr, unser Gott, wir bitten dich durch deinen Sohn Jesus Christus, sei bei uns auf dem Berg und im Tal. Dir allein gebührt Ehre und Ruhm und Anbetung. Und wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nochmal wieder Platz zu nehmen. Wir hören noch einen Liedvortrag. Thank you. geht hin im Frieden des Herrn. Zum Segen bitte ich aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.